Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute mit der Frage, was in dem aktuellen Bericht des Bundeswirtschafts- und Energieministeriums steht, der im September veröffentlicht wurde, jetzt auch schon viel diskutiert wurde. Das Bundeswirtschaftsministerium, Bundesministerin Reiche hat ja einen Auftrag erteilt, ein Gutachten zu erstellen. Das ging in das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität in Köln und die haben gemeinsam mit einem Beratungsunternehmen BET Consulting GmbH ein sehr umfangreiches Gutachten erstellt zur Energiewende. Wo geht die Reise hin? Was sind so die Kernaussagen? Das wollen wir uns jetzt heute in dieser Folge mal anschauen, auch was so ein bisschen die Reaktionen waren in der Presse, um das mal einzuordnen, weil das ein ganz zentrales Steuerungsdokument ja sein soll für das Wirtschafts- und Energieministerium, um die Energiewende in den nächsten Jahren richtig zu steuern. Was steht drin? Also es ist ein sehr umfangreiches Dokument, Link wie immer in den Videobeschreibungen. Und bei der Veröffentlichung hat es schon sehr gemischte Reaktionen ausgelöst, dieses Gutachten, als auch jetzt im Nachgang gab es in der Presse, aber auch in der Wissenschaft ein sehr gespaltenes Echo, was aber auch daran liegt, dass die Ergebnisse aus diesem Gutachten sehr, wie soll ich es formulieren, interessant interpretiert wurden. Ich drücke es mal so aus, vom Wirtschaftsministerium. Das heißt, daraus wird dann so ein 10-Punkte-Plan entwickelt, was jetzt die nächsten Schritte sein sollen. Die findet man so eigentlich nicht in dem Gutachten. Und da stellt sich die Frage, wie kommt man auf solche Rückschlüsse? Gucken wir uns am Ende mal an. Also fangen wir mal vorne an. Wieso ist das jetzt ein wichtiges Ziel? Wir kennen die Diskussionen noch aus der vorherigen Ampelregierung mit unserem Wirtschafts- und damaligen Klimaschutzminister Habeck, der viel Prügel einstecken musste in der Presse, der sicherlich natürlich unter den schwierigen Voraussetzungen mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und der daraus resultierenden Gaskrise Maßnahmen ergriffen hat, die unter normalen Umständen sicherlich so nicht notwendig gewesen wären. Aber die Situation, die wir nun haben, mit der müssen wir umgehen. Jetzt haben wir ein CDU-geführtes Wirtschaftsministerium. Da war natürlich die Hoffnung vieler, dass jetzt dort unter dem Schlagwort, wie ich es mal nenne, technologieoffen, die nächsten Schritte jetzt richtig in die Wege geleitet werden. Und erster Ausgangspunkt ist, und das ist eigentlich auch sehr vernünftig, dass man sagt, lass uns doch mal gucken, was ist der Status und was sagt denn eigentlich die Studienlage? Jetzt ist es aber alles andere als einfach. Das erkennt man an der Diskussion oder den Diskussionen zur Energiewende, zu sagen, was sind die richtigen Stellschrauben. Und auch wir diskutieren das hier regelmäßig in der Runde, auch mit Christian Kamloth. Anlass ist, und ich glaube, das ist so direkt auch der Stein des Anstoßes, wie groß ist der Stromverbrauch im Jahr 2030, das ist also die erste Kennmarke, und dann im Jahr 2045, bis dahin wollen wir in Deutschland klimaneutral sein. Und das ist also der Zeitpunkt, 2045, das ist so der Marke. Bis dahin wollen, / müssen wir, und das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, 2045 klimaneutral. Kein CO2 wird ausgestoßen, beziehungsweise das, was wir noch ausstoßen, müssen wir dann kompensieren. Das ist das alleinige Ziel, dem sich alles andere unterordnen soll, sollte, muss. Und die Frage ist nun, wie ist der Weg dorthin, insbesondere was den Stromverbrauch angeht? Denn die Diskussion kennen wir, Strom oder elektrische Energie ist die, ich nenne es ja mal als die höchste Qualität der Energie, wenn man jetzt die Energie nicht qualitativ ordnen kann. Aber man kann schon sagen, also die elektrische Energie ist schon die Form, die wir am einfachsten erzeugen können. Wir können sie am einfachsten verteilen. Wir können sie relativ gut speichern und wir können sie auch wieder umwandeln in alle anderen Energieformen. Nur Wärmeenergie ist eine sehr undankbare Energieform. Wir können sie sehr schlecht speichern. Sie ist nur kurzfristig verfügbar. Wir haben hohe Verluste. Strom ist sehr effizient, nutzbar und umsetzbar. Naja, deswegen ist also die Energiewende ganz eng verknüpft mit dem Stromverbrauch. Der ist in den letzten Jahren relativ konstant. Also wir sehen jetzt nicht, obwohl wir ja den Ausbau der Erneuerbaren haben auf der Erzeugerseite, aber auf der Verbrauchsseite ist es so, dass wir so bei rund 500 Terawattstunden sind, plus minus. Aber da sind wir seit rund 15 Jahren auf diesem Level von 500 Terawattstunden. Und jetzt ist aber die Frage, ja, wie viel Strom brauchen wir denn eigentlich im Jahr 2030, im Jahr 2045? Denn davon hängt ja ab, wie viel erneuerbare Energiesysteme brauchen wir? Windenergie, Photovoltaik. Die Frage ist, wie viel Speicher brauchen wir bis dahin? Und wie sieht es mit dem Verteilen dieses Stroms aus, der, wenn der Bedarf steigt, welche Netze brauchen wir? Übertragungsnetze, Verteilnetze, das heißt nur die oberste und die darunterliegende Ebene. Das hängt ja alles miteinander zusammen, denn, und das war so ein bisschen das Argument auch des Wirtschaftsministeriums und der Wirtschaftsministerin Reiche, wenn der Strombedarf nicht so steil ansteigt und nicht so groß ist, ja, dann müssen wir auch weniger ausbauen, dann müssen wir gar nicht so viel Hektik machen, kein Stress. Auch die Frage, wie sieht es dann aus mit der Wasserstoffbereitstellung in der Industrie? Ja, wir wollen da ja ganz viele Prozesse elektrifizieren, wir müssen sie elektrifizieren, man hat immer dieses Bild vor Augen, weil es halt sehr prominent ist mit der grünen Stahlindustrie in Deutschland, die also wegkommt von den CO2-Emissionen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wir haben andere Industriezweige, die chemische Industrie, die kommt da nicht von weg. Wir können die Prozesse nicht komplett elektrifizieren, sondern maximal 50%. Ist halt die Frage, wie finden wir da einen Weg in die Klimaneutralität? Das ganze Bauwesen, also Zementherstellung, auch da die Frage, wie geht das? Da müssen wir das CO2 einfangen, also Carbon Capture and Storage. So, und das ist jetzt wirklich das Entscheidende und ein wesentlicher Aspekt dieser Studie. Das müssen wir vielleicht vorher noch einmal erwähnen in der Diskussion dieser Studie. Also es ist keine, also die Wissenschaftler, die Mitarbeiter, die jetzt an dieser Studie gearbeitet haben, haben selber keine Simulation durchgeführt oder keine Modellierung gemacht, sondern was sie gemacht haben, sie haben sich einen ganzen Strauß an wissenschaftlichen Publikationen genommen, die miteinander verglichen, also eine Art Metastudie nennt man das in der Wissenschaft. Das heißt, man nimmt verschiedene Publikationen, die alle idealerweise wissenschaftlichen Standards genügen. Klammer auf, das tun sie in dem Fall nicht, Klammer zu. Kommen wir gleich noch drauf. Und haben die miteinander verglichen. Welche Annahmen wurden getroffen? Es wird gesagt, welche Zielzahlen wurden erreicht? Welche Wege wurden eingeschlagen? Auch diese Studien haben natürlich verschiedene Szenarien. Wir kennen das, wir haben ja schon mal ausführlich über die Studie, diese Transformationspfadstudie des Fraunhofer ISE gesprochen. Die taucht natürlich in dem Bericht auch auf, ist aber nur eine von mehreren. Ich nutze sie halt gerne, weil sie halt die Daten so schön aufbereitet haben. Es gibt verschiedene Studien, die sich natürlich mit dieser Frage der Energiewende beschäftigen. So, und zentrale Frage ist jetzt der Stromverbrauch. Wie viel Strom brauchen wir in Deutschland im Jahr 2030 und im Jahr 2045? Und da haben wir das Problem, das schwankt massiv. Also die Daten auf. Wir sind jetzt bei knapp 500 Terawattstunden, so rund. So, bis 2030 schwankt es schon zwischen 550 und 900 Terawattstunden. Das heißt also es ändert sich quasi gar nichts, wir haben bis 2030 schon eine Verdopplung des Stromverbrauchs. Wahnsinn. Also das heißt, das ist jetzt das Problem. Wo geht die Reise hin? Wie soll man das vernünftig dann planen? So die Aussage dann von kritischen Leuten. Und wenn wir dann gucken, wie sieht das im Jahr 2045 aus? Also was ist der Strombedarf in Deutschland im Jahr 2045? Ja, und da liegen wir dann bei sehr konservativen Studien. Die sagen, ja gut, das liegt so im Bereich von 760. Das ist eine Studie von NBW und Aurora aus dem Jahr 25. Also auch eine aktuelle Studie, beauftragt jetzt von einem Energieunternehmen. Und die Maximalwerte, das ist eine Studie von Ariadne im Auftrag vom Bundesforschungsministerium, also damals noch BMBF, jetzt BMFDR, die sagen, das kann sogar raufgehen bis 1423 Terawattstunden. Das heißt also, wir kommen von 500, gehen rauf auf 500 bis, sagen wir mal, roundabout 900 und gehen dann im Jahr 45 nochmal weiter auf, sagen wir mal, 800 bis 1600. So, und da haben wir natürlich schon das erste Problem. Das sind alles Studien, die jetzt schon namhafte Institutionen veröffentlicht haben. Da gehören sowohl Forschungseinrichtungen zu, wie das Fraunhofer ISE, die nun mal nach wissenschaftlichen Standards arbeiten. Da sind aber auch Studien dabei, die stark, ich will mal fast schon sagen, lobbygetrieben sind, weil, also es ist eine Studie von McKinsey zum Beispiel dabei, das ist eine Beratung, Unternehmensberatung, ganz große, in den Top 4 Beratungshäusern der Welt. Da ist die Methodik nicht transparent gemacht. Sie haben nicht dargestellt, wie sie gerechnet haben. Es gibt eine Studie von der Boston Consulting Group, also auch ein großes, weltweit agierendes Unternehmensberatung, bezahlt vom BDI, also Lobbyverband. Auch da ist nicht ganz klar, wie haben die gerechnet. Die kommen, weiß nicht, ob das überraschend ist, kann sich jetzt hier selbst überlegen, eher auf niedrigere Stromverbrauchszahlen bis 2030. Auf der anderen Seite, und das ist natürlich ganz wichtig, wir wollen 2045 die Klimaneutralität haben. Also, ne, wir haben heute den Stand, den wir haben, sind auf einem, der Weg ist ganz okay, aber wir wollen bis 2045 klimaneutral sein, null Emissionen. Das erreichen manche Studien gar nicht. Das heißt also, die Grundvoraussetzung, die auch gesetzlich verankert ist, die also das Bundesverfassungsgericht auch nochmal bestätigt hat, ist gar nicht erfüllt in diesen Studien. Das heißt, aus einer streng wissenschaftlichen Sicht müsste man sagen, die Studien können wir direkt rausschmeißen, Aufgabenstellung verfehlt. Da stecken jetzt andere Gründe hinter, warum solche Studien veröffentlicht werden und so weiter und so fort. Aber das ist sicherlich ein großer Kritikpunkt. Ich meine, diese Studien gehen auch unterschiedlich tief in die Modellierung rein. Das heißt, was ist berücksichtigt worden? Wurde die Industrie betrachtet? Was ist mit Wasserstoff? Was ist mit Carbon Capture and Storage und so weiter und so fort? Aber grundsätzlich haben wir halt dieses Dilemma, wo geht die Reise hin? Was ist der Stromverbrauch? Denn nochmal, wenn wir jetzt bis 2045 unseren Stromverbrauch nur um 50% erhöhen würden, also von 500 auf 800 Terawattstunden, ja gut, also das kriegen wir wohl hin. Dann elektrifizieren wir hier und da ein bisschen Industrie, aber der Bedarf ist nicht so groß. Verkehrssektor wird nicht den großen Bedarf haben, Wärmepumpen, ja. Also das, dann brauchen wir weniger Speicher, wir brauchen deutlich weniger Netzausbau. Ne? Da kommt, also da schließen sich sofort Schlussfolgerungen an, die eher ein Bremsen der Energiewende fordern. Das hört man dann halt auch in der Presse. Auf der anderen Seite haben wir das andere Extrem mit den 1600 Terawattstunden, also fast eine oder rund eine Verdreifachung des Strombedarfs. Auch da ist die Frage, wie wollen wir das denn schaffen? Wie wollen wir den Strom denn wirklich klimaneutral? Denn das ist das Entscheidende, wir müssen ihn ja klimaneutral bereitstellen. Das ist die Herausforderung. Also von daher die Frage, wie können wir das erreichen? Wie können wir aber auch da einen richtigen Weg finden? Jetzt können wir sagen, na gut, dann nehmen wir Mittelwert. Das heißt also, wenn wir jetzt sagen, wir sind zwischen 500 oder zwischen 800 und 1600, nehmen wir die Mitte, sind 1200. Wäre natürlich jetzt ein bisschen billig, aber man muss trotzdem gucken, wo die Reise hingehen kann. Und vor allem auch, wie ist das in den Sektoren? Also wie ist der Stromverbrauch in der Industrie? Wie sieht es mit dem Energiebedarf in Gebäuden aus? Was ist mit dem Verkehrssektor? Ne? Gebäude ist dann Wärmepumpe vor allen Dingen natürlich für die Raumwärme. Industrie, Elektrifizierung dieser ganzen unterschiedlichsten Prozesse. Also ob das jetzt die Papierindustrie ist, die Stahlindustrie, die Chemieindustrie und so weiter und so fort. Die müssen wir alle, soweit es geht, elektrifizieren. Oder Wasserstoff. Wo kommt der Wasserstoff her? Den müssen wir auch entweder importieren aus dem Ausland. Haben wir eine Importabhängigkeit, die wir eigentlich vermeiden wollen, wie wir jetzt am russischen Erdgasimport gesehen haben. Oder jetzt künftig Totalimport von US-amerikanischen fossilen Rohstoffen. Oder erzeugen wir ihn selber. Aber wo kommt der Strom dann her für die ganzen Elektrolyseure? Also man merkt, das ist ein wahnsinnig kompliziertes Geflecht, weil halt viele Dinge einfach voneinander abhängen. Entscheidend wird vor allen Dingen sein, und auch da ist eine Frage, die sowohl in der Studie bearbeitet wird, als auch dann in den zitierten zugrunde liegenden Studien, wir brauchen eine viel höhere Effizienz. Also wir sind einfach ineffizient in der Nutzung der Energie. Also ein bestes Beispiel ist der Verbrennungsmotor. Der ist einfach physikalisch ineffizient. Und da kann man noch so jetzt die Diskussion führen, Verbrenner ausverschieben, ja, nein. die will ich jetzt an der Stelle gar nicht führen, sondern ich will nur sagen, der Verbrennungsmotor ist einfach das ineffizientere Fortbewegungsmittel im Vergleich zum Elektromotor. Das heißt also, wir müssen darauf achten, dass wir einen Weg finden, effizienter zu werden. Das heißt also, warum ist das für diese Studie auch wichtig? Wir werden nicht E-Fuels nutzen für Autos. Wir werden auch keinen Wasserstoff nutzen im Verkehrssektor, also auch nicht für den Schwerlastverkehr. Das Thema ist durch, weil das einfach nicht effizient genug ist. Man kann es ja so ausrechnen, dann sind wir dann eher bei 1600 als bei 800 Terawattstunden Strombedarf im Jahr 45. Weiß ich nicht. Also das sind so Themen, die man berücksichtigen muss, die halt in diesen unterschiedlichen Studien auch unterschiedlich gewichtet werden, sodass man dann auf Zahlen kommt im Jahr 2030, im Jahr 2045, die halt diese große Spannbreite haben. Aber wir müssen nochmal wahnsinnig oder uns darauf konzentrieren, effizienter zu werden. Das ist entscheidend, denn jede Kilowattstunde Energie, die wir nicht erzeugen, die wir nicht verbrauchen, müssen wir auch nicht erzeugen. Das ist eigentlich eine gute Sache. Das müsste eigentlich unsere Haupttriebfeder sein, das gleiche eine Gasheizung versus Wärmepumpe. Die Wärmepumpe ist einfach effizienter, weil sie aus einer Einheit Strom 3 bis 4 Einheiten Wärme machen kann. Wir brauchen halt den Strom nur in dem Moment, wenn auch der Wärmebedarf da ist, nämlich primär in den Wintermonaten. Da scheint keine Sonne, Photovoltaik fällt damit also nicht flach, aber das reicht nicht aus, wir brauchen die Windenergie, kennen wir die Diskussion. So, weiterer wichtiger Aspekt, ich habe es gerade schon erwähnt, ist das Thema Wasserstoff. Also wir müssen unsere Industrie in Deutschland umbauen. Wir haben ein massives Problem im Moment, weil wir einfach wirtschaftlich derzeit stagnieren. Jetzt kam gerade in der letzten Woche eine Mitteilung, dass man für 2026 einen Konjunkturaufschwung erwartet. Muss man ganz vorsichtig sein. Also man klammert sich da auch an vieles. Es wäre natürlich zu wünschen, dass wir mal wieder 1% Wirtschaftswachstum haben. Im Moment sind wir ja bei der Stagnation. Dieses Jahr ist jetzt vorhergesagt 0,2% Wirtschaftswachstum. Das ist quasi nichts. Wir sind weiter in der Stagnation. Was natürlich dazu führt, wir kennen die Diskussion ja, Schwierigkeiten in den Sozialsystemen. Die Steuereinnahmen steigen nicht, denn wenn die Wirtschaft wächst, gibt es mehr Wertschöpfung, also gibt es auch höhere Steuereinnahmen. Darauf baut die Bundesregierung natürlich auch. Ja, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung für so ein Hochindustrieland wie Deutschland. Wir haben bis 2045 beim Wasserstoff Bedarf von 550, 650 Terawattstunden. Die überwiegende Menge dieses Wasserstoffs wird, schrägstrich muss importiert werden. 85-90%. Wo kommt der Wasserstoff her? Nordafrika fällt natürlich immer als Stichwort. Wir haben den Mittleren Osten. Dass das dann als über Pipelines sollte das kommen, per Schiff zu transportieren, ist wahnsinnig ineffizient. Oder aus den südeuropäischen Ländern, Spanien, Italien, Griechenland, muss man mal abwarten. Wir wollen bis 2030 so 10 Gigawatt eigene Elektrolysekapazitäten haben. Tun wir uns auch noch schwer mit. Bis 2045 brauchen wir so 80 Gigawatt. Das heißt, wir können dann mit diesen Elektrolysekapazitäten dann aus Strom Wasserstoff herstellen. Die Stahlindustrie, die wird den Wasserstoff nutzen als direkt in Reduktion, um dann Stahl herzustellen. Hat den Vorteil, damit sinkt auch der Energiebedarf, den wir brauchen, um eine Tonne Stahl herzustellen. Also das wäre schon eine sehr attraktive Technologie, die auch zukunftsfähig ist. Aber es ist ein großes Risiko. Wir sind da ganz weit vorne. Die anderen Länder machen das noch gar nicht. Selbst China ist da noch nicht. Die fluten die Welt mit Billigstahl, der ganz billig mit Kohlestrom gemacht werden kann. Na, dann wieder die Diskussion, warum müssen wir es denn machen? Meine Antwort wäre, weil wir es können. Also wir sind doch, oder wir klopfen uns immer auf die Schulter und sagen, so wir hier das Ingenieursland, wir sind die Innovatoren, technologieaffin, hochtechnologisch, so sind wir groß geworden. Ja, dann lass uns doch machen. Das ist wahnsinnig schwierig, das kann auch schief gehen und da werden wir auch Gelder versenken, keine Frage. Aber das ist eigentlich eine Chance, vor allem auch fürs Wirtschaftswachstum. Die Chemie wird es nutzen in der Zementindustrie, da werden wir um die CO2-Abscheidung, also Carbon Capture and Storage, nicht umherkommen. Das geht nicht anders in diesen Prozessen. Das heißt also, bei der Zementherstellung wird Kohlendioxid einfach chemisch frei. Das müssen wir auffangen, direkt im Prozess. Das geht nicht anders. Also man sollte bei dem Wasserstoff nicht vergessen, bei der Diskussion, es ist ein wahnsinnig teurer Energieträger. Es ist eine knappe Ressource, das heißt, wir werden ihn auch nicht verschwenden in E-Fuels, in H2-Ready-Heizungen, also Wasserstoff, also Heizungen, die dann Wasserstoff verbrennen können. Das wird niemals, nie passieren. Also das würde mich so wundern, wenn wir da auf diesem Weg sind. Sondern wir müssen den Wasserstoff dort einsetzen, wo wir ihn, also den grünen Wasserstoff, indem wir den erzeugen aus Wasser und Elektrolyse, wo wir nicht elektrifizieren können. Das ist halt vor allem die chemische Industrie, Stahlindustrie und so weiter. Weiterer wichtiger Aspekt in der ganzen Diskussion, und deswegen kommen wir da zurück zum Strombedarf, was ist mit dem Netzausbau? Wir haben ja jetzt schon das Problem, dass wir 7 Jahre hinterherhinken beim Netzausbau. Wir durch hohe Zusatzkosten auf der Stromrechnung haben, insbesondere durch den Redispatch, das haben wir ja schon diskutiert, weil wir den Strom aus Norddeutschland nicht in den Süden bekommen. Der Link fehlt, da sind wir dran. Da ist auch zu hoffen, dass wir da ein bisschen Tempo aufnehmen. Im Moment wird der Strom aus Norddeutschland in die Nachbarländer, also Niederlande, Polen, geschoben. Wir kriegen noch aus Dänemark auch noch viel Windstrom, den wir auch noch aufnehmen können, wollen, müssen. Aber im Süden Deutschlands liegt ja nun mal die hauptsächliche Produktionsindustrie mittlerweile, bis noch im Ruhrgebiet. Da haben die großen Städte, Hannover, Hamburg und so weiter. Aber die großen Industrieverbraucher sind eher im Süden der Republik. Naja, aber wir kriegen den Windstrom nicht runter. PV-Strom haben wir halt die Mittagsspitze, kennen wir das Problem. Aber der Windstrom, da haben wir quasi so Ringströme. Also über die Niederlande, Belgien, Frankreich kommt da zurück. Wobei, dann schieben die Franzosen noch ihren Kernenergiestrom rüber. Und auf der anderen Seite dann Polen, Tschechien, Österreich kommt dann nach Bayern. Das wollen die Länder ja alle nicht. Also wir brauchen den Link von Norddeutschland nach Süddeutschland. Wir brauchen auch Verteilnetze, damit wir die ganzen dezentralen Energieerzeugungseinheiten nutzen können. So ist es halt in der Studie auch dargelegt. Die Frage ist halt, wenn wir den Strombedarf jetzt falsch einschätzen, steuern wir den Netzausbau falsch. Auf der anderen Seite, wenn wir weniger Strom verbrauchen, ist der sehr zurückhaltende Ausbau der Stromnetze nicht so kritisch. Im Moment ist er kritisch und wir müssen da jetzt nachziehen. Jetzt können wir sagen, ja gut, dann lass uns auch bei der Energiewende ein bisschen Pause machen, lass uns die Netze erstmal ausbauen und dann fahren wir weiter mit PV und Wind, aber wenn die Netze das besser packen. Das ist aber der falsche Weg, denn wenn wir diese Ziele, diese Klimaneutralitätsziele bis 2045 erreichen wollen, müssen wir Wind und PV weiter in dem Tempo ausbauen, also PV, wie wir gerade ausbauen, und bei der Windenergie müssen wir sogar noch schneller werden, also sowohl onshore als auch dann offshore in der Nordsee und in der Ostsee. Ein weiteres Problem ist halt, und eine Herausforderung, Problem, wie man es dann bezeichnen möchte, wir bekommen natürlich dann viel größere Lastspitzen. Also der Verbrauch, der liegt da so zwischen 40 und, ich sag mal, 70 Gigawatt. Also die 70 Gigawatt dann zu den Spitzenzeiten, 40 Gigawatt ist dann nachts am Wochenende. Aber diese elektrische Energie müssen wir dauerhaft bereitstellen. Das kriegen wir aus den Nachbarländern. Deswegen auch die Diskussion mit den Gaskraftwerken, wenn wir jetzt die Kohlekraftwerke auch noch abschalten. Gaskraftwerke sind teuer, weil der Gaspreis immer noch verhältnismäßig hoch ist, weil die Gaskraftwerke nur kurze Laufzeiten haben, immer nur zu Spitzenzeiten laufen. Das macht dann den Strom wieder teurer, nach dem Merit-Order-Prinzip. Also trotzdem brauchen wir dieses Rückgrat, wenn wir halt diese Dunkelflauten haben. Auch eine Diskussion, die ja im Wirtschaftsministerium geführt wird. Auf der anderen Seite haben wir dann hohe Spitzen. Also wenn wir dann PV und Wind, wenn die beide gut laufen, da sehen wir jetzt schon, wir sind jetzt so bei 100 Gigawatt Photovoltaik an einem schönen sonnigen Tag. Jetzt sind wir im Oktober, da sind wir schon. Also da kommt nicht mehr ganz so viel raus aus den Solaranlagen, obwohl es immer noch gut ist, also nicht falsch verstehen. Aber im Sommer landen wir halt bei Top-Werten von 60 Gigawatt, 70 Gigawatt. So, dann kommt der Wind noch dazu. An einem schönen sonnigen Tag, bei dem eine gute Brise geht, über ganz Deutschland haben wir einfach ein Problem. Wir werden diesen Strom nicht los. Wir kennen das mit diesen massiv negativ werdenden Strompreisen. Also schwierig, muss man ganz klar sagen. Wir brauchen dann auch noch die Speicher. Ne, das ist auch nochmal ein Thema. Das ist jetzt ein nicht ganz so akzentuiertes Thema in dem Monitoringbericht. Die gehen ja jetzt nicht ganz so tief drauf ein. was die Speichertechnologie oder wie viel Speicherbedarf ist, das ist auch da gehen die Studien unterschiedlich dran, die zitiert werden, aber es ist jetzt kein sehr zentrales, prominentes Thema, finde ich ein bisschen schade, finde ich auch falsch, denn die Batteriespeicher als Kurzfristspeicher, ich sage mal in der 24-Stunden-Scheibe, sie werden ganz, ganz großen Einfluss haben, die Preise sinken. Das fehlt, liegt sicherlich auch daran, dass die Studien, die zitiert werden, das sind so 2023 bis 2025, das vielleicht auch noch nicht so im Fokus hatten. Ja, also da muss man so ein bisschen, da muss man jetzt so ein bisschen aufpassen, wo die Reise hingeht. Ein weiterer wichtiger Aspekt, das finde ich wiederum gut in der Studie, ist das Thema Digitalisierung, also der sogenannte Smart Meter Rollout. Wir müssen viel genauer messen, wie der Verbrauch ist. Und zwar auf allen Ebenen. Große Unternehmen haben das, diese sogenannte registrierende Lastgangmessung. Aber bei den Haushalten haben wir es überhaupt nicht. Also Kleinverbraucher müssen das nicht. Es gibt ja auch keine Dynamisierung der Strompreise, der Netzentgelte. Da gibt es erste Ansätze. Wir müssen viel, viel, viel flexibler werden. Wir müssen einfach viel genauer wissen, das ist das Erste, und dann steuern als Zweites oder sogar regeln als nächste Stufe, dass wir Erzeugung und Verbrauch miteinander koppeln. Diese drei Punkte sind ganz wichtig, aber dazu müssen wir mal wissen, was verbrauchen wir denn eigentlich? Das wären natürlich wahnsinnig viele Daten, andere Länder sind da deutlich weiter als die Bundesrepublik. Klar, als Endkunde den unmittelbaren Nutzen habe ich nicht, deswegen passiert da bei dem Smart Meter Rollout auch gefühlt gar nichts. Da kommen sie ja immer noch die klassisch, ich sag mal, typisch deutschen Datenschutzbedenken dagegen. Ja, die sehen dann ja alles, was ich mache. Ja, so ist es natürlich nicht. Ja, also das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, der jetzt auch in der Energiewende-Studie diskutiert wird. Wir müssen digitalisieren, da tun wir uns in Deutschland immer schwer und Digitalisierung haben wir seit zig Jahren. Wir haben ja sogar ein Digitalisierungsministerium jetzt neu geschaffen. Da hört man bisher auch noch nicht so richtig viel, obwohl er ja auch besetzt ist mit einem Minister, der aus der Industrie kommt, ähnlich wie Ministerin Reiche. Naja, also da müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht dann als Deutsche doch mal den Sprung in die, was ist das, die Moderne, ne, eigentlich ist er jetzt in unsere Zeit, also drumherum sind ja alle viel weiter, was das angeht. Wir als Deutsche sind da irgendwie, hängen da so ein bisschen hinterher. Kennen wir die Kritik. So, also das heißt, die Diskussion, ne, auf mehreren auf verschiedenen Ebenen, die führt natürlich jetzt dazu, dass verschiedene Gruppen oder auch die Presse diese Studie auch unterschiedlich aufgenommen hat. Also was Ministerin Reiche dann gemacht hat, daraus 10 Schlüsselmaßnahmen abzuleiten, die teilweise gar nichts damit zu tun haben, was in der Studie steht, ist halt ein bisschen schwierig. Also ein Punkt zum Beispiel Carbon Capture and Storage wird nach vorne gehoben vom Wirtschaftsministerium. Das ist eine ganz wichtige Technologie. Also wir fangen das Kohlendioxid auf in den Prozessen und scheiden es dann ab. Der wird gar nicht diskutiert, dieser Teil. Also es ist bewusst ausgeschlossen in dieser Studie. Ja, also ist die Frage, wo kommt das dann her? Die Presse kritisiert es, jetzt kommt auch da bei der Presse so ein bisschen natürlich darauf an, wer auf welcher Seite steht die Presse so. Also ich sag mal so, die Taz, ne, eher eine linke Zeitung, die sagt eher, ja, Reiche bremst die Energiewende aus, nach dem Motto, Effizienz ist gut, aber nicht, wenn sie als Deckmantel für den Stillstand dient. Die FAZ, Frankfurt Allgemeine Zeitung, die ja eher auf der konservativen Seite steht, in der Presselandschaft, sagt, die Energiewende steht an einem Scheideweg, Effizienz statt Überhitzung, aber lobt diesen Bericht für seine Nüchternheit, für doch ein weitestgehend objektives Vorgehen. Der Spiegel ist so ein bisschen kritisch gegenüber der Ministerin im Allgemeinen. Auch da sagt er, weil einfach die Ministerin da sich schwer tut, nicht so richtig Beratungsangebote annehmen, so beratungsresistent ist, schreibt der Spiegel. Muss man mal gucken, auch verschiedene Lobbyverbände sagen, Also wir haben große industrielle Chancen. Umweltverbände kritisieren es natürlich total, also Greenpeace allen voran, die natürlich sagen, das ist ganz schwierig, auch die deutsche Umwelthilfe, die sich einen Namen gemacht hat, wegen verschiedener Klagen, kritisieren es natürlich auch. Da machen sie tatsächlich einen Punkt, also vor allem geht es dann auch um die Wissenschaftlichkeit, um die Transparenz dieser Studien, dass man gar nicht alle Studien heranziehen darf in so einer Metastudie, weil sie einfach die Voraussetzungen nicht erfüllen. Ja, also man merkt, es ist, also ich sage eher, also die Studie an sich wird grundsätzlich positiv aufgenommen. Ich finde sie auch gut. Sie ist, wird sehr umfangreich. Es ist halt ganz bewusst eine Metastudie, das heißt keine eigenen Simulationen, ein eigenes Modell aufzubauen. Wenn es schon andere Institutionen gemacht haben, ist an der Stelle sicherlich nicht notwendig, dann wäre es nur eine weitere Studie. Diese Metastudie ist sehr vernünftig gemacht. Man kann jetzt kritisieren, ja, müsste man diese Aspekte wie Batteriespeicher nicht noch stärker mit reinnehmen. Klar, da ist die Studienlage einfach nicht breit genug. Das muss man halt bedenken. Carbon Capture and Storage, dass man das jetzt weglässt, muss ich sagen, kann man nachvollziehen, weil es eher eine Randentscheidung, ein Randaspekt sein wird. Das wird jetzt kein zentraler Punkt sein bei der Erreichung der Klimaneutralität. Zusammenfassend können wir jetzt, glaube ich, sagen, also Studie ist gut gemacht, legt offen, was die Probleme sind. Nämlich insbesondere, jetzt lange und ausführlich erklärt, die weite Bandbreite bei dem Strombedarf im Jahr 2030 als erstes Ziel. 2030 wollen wir ja 80% des Stroms soll ja dann aus Erneuerbaren kommen. Und das ist ja nicht klar. Also 80% von 1000 Terawatt wären 800 Terawatt Strom aus Erneuerbaren. Wenn ich aber nur 500 Terawattstunden brauche, brauche ich nur 400 Terawattstunden aus Erneuerbaren. Also dieses 80% Ziel, was wir uns gesetzt haben, 80% des Stroms soll erneuerbar sein im Jahr 2030. Das ist natürlich die Frage, einfache Prozentrechnung, 80% von was? 500 oder 1000 Terawattstunden? So, und daran bemisst sich natürlich der Ausbaupfad, der Netzausbau und so weiter. Der ist halt vernünftig betrachtet. Was auch noch fehlt, ist natürlich dann eine Kostenbetrachtung. Das ist aber dann die nächste Ebene. Wir haben aber diese rein technische Ebene. Die Studien gehen natürlich dann auch auf die Kosten ein. Das ist das Entscheidende. Wir wollen ja, oder unser Ziel muss ja sein, neben jetzt der Klimaneutralität, wir brauchen ja konkurrenzfähige Strompreise in unserem Stromnetz für alle Kundenarten, Industriekunden und Endkunden, also Privatkunden, die wenig verbrauchen. Und das ist... Also das ist einfach eine große Herausforderung. Schwierig. Also von daher, die Studie selber, muss ich sagen, finde ich gut gemacht, ist sehr vernünftig, gewissermaßen sehr umfangreich. Also vor allem halt, das sind jetzt auch nicht irgendwelche Studien, sondern das sind schon auch Leitstudien, die auch in der Industrie, also ne, wenn man sagt, McKinsey, Boston Consulting, ihr Unternehmensberater, ihr schreibt doch zu allem irgendwas, wenn ihr da Geld für kriegt, wenn man es mal ein bisschen despektierlich sagt. Aber trotzdem, da sitzen jetzt ja Leute, die sich trotzdem Gedanken machen und auch fachlich tief drin sind. Jetzt kann man sagen, ja gut, aber die werden doch bezahlt, gesteuert, in Anführungszeichen, von dem Auftraggeber. Das kann man denen vorwerfen. An der einen oder anderen Stelle muss man diesen Vorwurf auch äußern, weil einfach, und das ist ganz wichtig, wenn man mal diese wissenschaftliche Brille aufzieht, sagt, es muss eine Transparenz herrschen, wie man vorgegangen ist. Das geht aus diesen Studien nicht vollumfänglich hervor. Damit ist sie eigentlich, kann man sie eigentlich nicht ernsthaft nehmen für so ein ganz entscheidendes Ziel. Was mir noch ein bisschen fehlt, aber das wäre dann halt sehr, sehr wissenschaftlich, dass man jetzt nicht diese Studien nimmt, die sicherlich vielfach nach wissenschaftlichen Kriterien erstellt worden sind, sondern noch stärker auch wirklich hart wissenschaftlich veröffentlichte Publikationen geht. Also ne, dieses Peer-Review-Verfahren, wie wir das in der Wissenschaft haben, man reicht ein Papier ein, also Forschungsergebnisse, eine Publikation, die wird dann von unabhängigen Wissenschaftlern geprüft, kommentiert und dann erst nach diesem Review-Prozess veröffentlicht. Und das ist bei diesen Studien auf jeden Fall nicht gegeben. Eine Studie kann jeder veröffentlichen wissenschaftliche Einrichtung halten sich natürlich an die selbst auferlegten und von der deutschen Forschungsgemeinschaft vorgegebenen Kriterien für die gute wissenschaftliche Praxis, will ich es mal nennen. Also von daher, die Studie ist gut gemacht vom EWI. Das, was das Wirtschaftsministerium jetzt daraus ableitet, nämlich mehr Carbon Capture and Storage, auch wir brauchen gar nicht so viel Erneuerbare, der Ausbau, den können wir bremsen. Der Rückschluss war auch, ja, wir können ja dann, und das will ich dann nächste Woche mit Christian Kamlott mal genauer diskutieren, die Einspeisevergütung für kleine PV-Anlagen soll abgeschafft werden, weil das Netz belastet. Das gucken wir uns nächste Woche mal in der Folge etwas genauer an. Da steht darüber, schreibt das die Studie gar nichts. Wird aber so dann in diesem 10-Punkte-Plan von Ministerin Reiche kolportiert. Ist die Frage, wie man auf diesen Schluss kommen kann. Das sieht man so nämlich nicht. Das heißt, also Link zu der Studie in den Shownotes. Wer da gerne mal reingucken will, man findet natürlich auch genug Kommentare in den Leitmedien zu dieser Studie aus verschiedenen Blickwinkeln. Aus meiner persönlichen Sicht muss ich sagen, wir sollten jetzt nicht bremsen bei der Energiewende. Wir müssen halt bei den anderen Aspekten, nämlich Elektrifizierung der Industrieprozesse, Dynamisierung, Flexibilisierung, Speicherausbau, Smart Meter, ne, dieses ganze Digitalisierungsthema, da müssen wir vorankommen. Netzausbau, da müssen wir halt den Fokus drauf legen. Und dann aber die richtigen Planken setzen, das ist politisch gar nicht so einfach, vor allem halt dann mit attraktiven Strompreisen, sodass heute müssen wir gar nicht wissen, ob wir jetzt 1000 oder 1600 Terawattstunden Strom brauchen im Jahr 45, sondern wir prognostizieren mal, im Moment, wie gesagt, geht der Stromverbrauch runter, nicht steil rauf, das wird sich jetzt aber dann in den nächsten Jahren sich entwickeln. Wir müssen es genau beobachten, also auch das ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir sehr genau monitoren, was jetzt passiert. Und dann kriegen wir dann eine vernünftige Steuerung raus, ohne jetzt klar zu sagen, das ist der einzige Weg und den gehen wir jetzt. Das kann nicht der Weg sein, sondern das sollte man marktgerecht sich entwickeln lassen. Der Markt wird da schon eine Lösung finden. Wir müssen also die Leitplanke setzen. Und die wichtigste Leitplanke zum Abschluss dieser heutigen Folge ist 2045. Müssen wir klimaneutral sein? Wollen wir klimaneutral sein? Das ist das Ziel. Und wie wir da hinkommen, auf welchem Pfad? Die Studie hat jetzt einen schlechten paar Wege vor, wie wir da vorgehen können. Etwas mehr Pragmatismus, Effizienz in den Fokus rücken, Netzausbau und so weiter. Und dann schaffen wir das Ziel aber, dass wir dann bei null Emissionen sind. Das ist das große Ziel. Kriegen wir hin und das kann die Studie tatsächlich auch darlegen.